Was ist das nur für ein Klang? Unbestechlich und klar, durchdringend und dabei doch merkwürdig ungreifbar und luzide. Fasziniert und irritiert will man sich die Ohren reiben. Es ist Glas, ganz normales Glas. Angeschlagen, gerieben, gestrichen, geblasen. Auf jede erdenkliche Weise bringt Walter Solms und sein Glasmusikensemble dieses Material zum Klingen. Und immer entsteht dabei ein Klang, der die Sinne auf ganz besondere Weise kitzelt. Natürlich ist diese Idee nicht neu. Seit es Glas gibt, werden Gläser zum Klingen gebracht. Ihre Blütezeit hatte die Glasmusik, also komponierte Musik für Glasinstrumente, zur Zeit von Carl Philipp Emanuel Bach und Wolfgang Amadeus Mozart. Es war die Zeit, die wir heute gerne als Zeit der Empfindsamkeit bezeichnen. Da traf der Klang von singenden, mit befeuchteten Fingern angestrichenen Gläsern den Nerv des kunstsinnigen Publikums. Am Anfang waren es ganz normale, mit Wasser gefüllte und aufeinander abgestimmte Trinkgläser, die man zum Klingen brachte. 1761 machte ein solches Gläserspiel am Hof in London Furore und verbreitete sich in Windeseile über den Kontinent. Doch dann kam Benjamin Franklin, der Staatsmann, der ja gleichzeitig Universalgeist und Erfinder war, und machte daraus ein richtiges Instrument. Er spannte die Gläser auf eine Achse, die er, wie bei einer alten Nähmaschine, über Pedale antreiben konnte. Zur besseren Handhabbarkeit verwendete er dafür nicht Trinkgläser, sondern Glasschüsseln, die in abnehmendem und genau aufeinander abgestimmtem Umfang ineinander gesteckt wurden, sodass das Instrument bequem 2 Oktaven auf 2 Armlängen unterbrachte. Und jetzt brauchte man sich nur noch davor zu setzen, mit dem Pedal die Schüsseln in Rotation zu versetzen und die feuchten Finger auf den Rand zu halten. Erfunden war die Glasharmonika. Johann Abraham Peter Schulz, Wolfgang Amadeus Mozart, Adolf Hasse, Anton Reicher oder Karl Maria von Weber schrieben für dieses Instrument, um nur einige der bekannteren Namen zu nennen. Kaum ein Komponist konnte ihm widerstehen, diesem Klang. Dabei war man sich damals gar nicht so sicher, ob die Glasharmonika nicht vielleicht die Nerven der Zuhörer und der Spieler schädigen würde. Die Glasharmonika in der Wahnsinnsarie von Gaetano Donizettis Lucia di Lammermoor. Übrigens mit Abstand die virtuoseste Musik, die bisher für Glasharmonika geschrieben wurde. Kein Zweifel, es war eine Mode und sie hielt sich lange. Doch irgendwann, so um 1830, da war die Glasharmonika fast vergessen. Fast. Denn der Ruf von der Magie des singenden Glases erhielt sich in der Literatur wie in den Köpfen der Komponisten, insbesondere der Opernkomponisten, die ja immer wieder auf der Suche nach besonderen Klangeffekten waren. Richard Strauss zum Beispiel setzte 1919 Himmel und Hölle in Bewegung, um für die Frau ohne Schatten eine Glasharmonika aufzutreiben. Mit bedingtem Erfolg übrigens, denn als das eigens gebaute Instrument endlich eintraf, war die Achse verbogen und das Gerät unspielbar. Heute feiert die Glasharmonika ein Comeback. Historische Aufführungspraxis, Opern und Filmmusik, mit Klängen experimentierende Schlagzeug- und Weltmusikensembles setzen den unverbrauchten Gesang des Glases gerne als besondere Farbe ein. Sie haben auch dafür gesorgt, dass diese Instrumente wieder gebaut und sogar weiterentwickelt werden. Zum Verophon zum Beispiel. Einem Instrument aus unten offenen Glasröhren, die chromatisch in 3 Reihen angeordnet werden und am oberen Rand mit kreisendem Finger gerieben werden. Ein Nachkomme des Urmodells, also des Gläserspiels. Andres Bertomeu ist von Haus aus Schlagzeuger und besitzt ein solches Instrument. Er erläutert die Unterschiede zwischen Glasharmonika und Verophon.
Also spieltechnisch ist der größte Unterschied, dass ich den Ton selber durch Rotation erzeugen muss. Also ich muss bei meinem Instrument die Glasröhre von oben anreiben. Bei der Glasharmonika ist es so, dass der Vorgang mechanisch erzeugt wird durch einen Pedalantrieb. Das hat bestimmte spieltechnische Vorteile, aber eben auch Nachteile. Als größter Nachteil von der Glasharmonika fällt mir ein, dass die Glasschalen so ineinander geschachtelt sind, dass die sich gegenseitig etwas abdämpfen, dass der Ton niemals so brillant sein wird und auch weniger Nachhall hat. Und es gibt auch noch gestalterisch bei meinem Instrument andere Möglichkeiten durch die Rotation, die ich selber erzeuge. Das ist das, was mich an dem Instrument begeistert hat. Als Schlagzeuger hat man ja immer das Problem, dass der Attack, der Anschlag des Tons, beim Klavier ja im Übrigen auch, immer am lautesten ist. Und man kann den Ton nicht an- und abschwellen lassen, wie man es beim Streichinstrument kann, bei der Stimme, beim Blasinstrument oder eben auch beim Verophon.
Gönnen wir uns noch einen Hörvergleich. Dreimal dasselbe Stück, das Adagio für die Glasharmonika von Wolfgang Amadeus Mozart, mit den drei wichtigsten Glasinstrumenten. Zuerst eine Aufnahme von 1952 mit Bruno Hoffmann auf handelsüblichen, mit Wasser gefüllten Gläsern. Jetzt Dennis James auf einem modernen Nachbau der Glasharmonika auf rotierender Achse. Und zum Schluss Andres Bertomeu mit seinem Verophon. Aber ob Gläserspiel, Glasharmonika oder Verophon, exotisch bleiben sie, die gläsernen Instrumente, und irgendwie auch empfindsam. Denn die Spieler dieser Instrumente berichten davon, dass das Instrument nicht nur regelmäßig gespielt sein will, um gut zu klingen, sondern sogar darauf reagiert, was sein Spieler am Vorabend gegessen hat.